Abgang.
Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum.
In die Mitte, Lasogga! Luis Holtmann! Der HSV führt!
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder da. Hier sind wieder Anki.
Und Fidel.
Und Krishan.
Ja, heute fehlt der liebe Nando. Der ist lieber auf einer Geburtstagsfeier von seiner Familie als bei uns. Das ist sehr schade. Nein, Spaß. Ich glaube, er hat auch einen guten Abend. Und wir sind jetzt hier bei Folge 18 angekommen. Und ja, gestern war ein bitterer Tag für uns. Wir haben 2-1 gegen Regensburg verloren. Wir schauen natürlich auf das Spiel, auf die Statistiken und analysieren das auch. Wir lösen euren HSV Man of the Match vom Spieltag 23 auf. Für mich war es auf jeden Fall sehr schwierig, meine Punkte zu vergeben. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging. Genau, was ist denn sonst so an diesem Spieltag noch passiert? Lage der Nation in Liga 2. Köln ist jetzt ganz nah uns auf den Fersen und wir schauen natürlich auch auf das nächste Spiel, das HSV in Fürth. Aber ich würde sagen, Christian, du hast die wichtigsten Statistiken des Spiels.
Jo. Fangen wir an bei den Torschüssen. Da hat Jan Regensburg 18 Mal versucht, aufs Tor zu schießen, der HSV 10 Mal. 3 Treffer hat Regensburg auf das HSV-Tor von den 18 Schüssen geschafft. Und bei 2 Toren ist das eine ganz gute Ausbeute, würde ich sagen. Der HSV hat 5 Mal aufs Tor gezielt. Regensburg hat 7 Mal neben das Tor, der HSV 2 Mal und 8 Schüsse wurden von Regensburg geblockt und von den HSV-Schüssen sind 3 geblockt worden. Ballbesitz war jetzt ungewohnterweise mit 51,8% zu 48,2% für Regensburg. Passquote lag bei Regensburg bei 61% und beim HSV bei 59%. Das müsste fast Liga-Tiefswert für den HSV gewesen sein. Habe ich jetzt aber nicht genau geguckt. Ja, bei den Kilometern 114 zu 110. Auch hier lag Regensburg vorne und bei der Zweikampfquote ebenso mit 51,5% zu 48,5%.
Ja.
Das war's.
Ja, ich würde sagen, wir gucken mal kurz auf die erste Halbzeit. Also mein Eindruck der ersten Halbzeit ist so, also wir sind eigentlich ganz gut reingekommen. Hatten dann, also ich habe gedacht so bei den Standards, okay, wir haben Standards trainiert, die sahen ja alle gar nicht so schlecht aus. Und ja, das 1:0 resultierte ja dann auch irgendwie nach so einem mehr oder weniger Ping-Pong-Prinzip. Aber der Ball war drin und David Bates war dann mal in Manier eines Strafraumstürmers. Und wir haben 1:0 geführt. Und dann war diese Lasogga-Chance da. Und er hat sie nicht gemacht. Ja, und dann haben wir aufgehört, Fußball zu spielen. Was sagt ihr denn dazu?
Ja, also in der ersten Halbzeit waren wir klar besser. Das Tor war gut. Muss man ganz ehrlich sagen. Was mir sehr gefallen hat, ist, wir haben 2-mal den Rebound gekriegt. Also wenn der Ball Richtung Mitte geschlagen wird, dass wir dann hier, dass man den dann kriegt, den Abpraller quasi. Und den hat Holtby 2-mal gekriegt. Und dadurch hat er dann ja den Ball wieder ins Spiel gebracht. Lang hat eine schöne Vorlage gegeben und Bates hat ihn richtig klasse versenkt. Wie du sagtest, in bester Mittelstürmermanier. Wir haben das ganze Spiel auch weiterhin dominiert in der ersten Halbzeit. Regensburg hatte nicht viel Chancen. Wir hatten dann mit Lasogga, wo auch wieder die Vorlage von Wang kam, eine sehr gute Chance, zweite Tor zu machen. Aber insgesamt hatten wir zu wenig Chancen. Wir müssen mehr sehen, dass wir müssen mehr Chancen machen. Mehr Chancen kreieren und den Ball in den Strafraum bringen. Denn nur so können wir Tore machen. Und Lasogga, der muss einfach gefüttert werden, ne?
Ja. Das war ja eigentlich richtig schön herausgespielt, die Chance.
Dann hat richtig er sie super.
Richtig super. Und dann hat er sie irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, was in seinem Kopf vorging, aber ja. Aber man kann, also ich finde, man kann es jetzt nicht daran festmachen.
Er sagt, dass er hat den Ball nicht ordentlich getroffen.
Genau. Nein, dass er das Ding nicht gemacht hat. Klar, das war eine über 100%ige, müssen wir nicht drüber reden, aber ich finde auch allgemein, wie du sagst, wir haben zu wenig nach vorne gemacht.
Ja.
Und haben uns dann irgendwie gut eingeschlafen.
Wir haben uns das selber versaut, wie in vielen Spielen haben wir einfach nicht genügend Druck nach vorne ausgeübt. Wir sind nicht schnell genug nach vorne gegangen, nicht dynamisch genug. Wir können das besser, das wissen wir, aber wir müssen es auch eben auch zeigen. Und mit 95% wird das nichts.
Eben. Schon, was hast du denn noch?
Ich sehe die erste Halbzeit ein bisschen anders. Ja, kann man nichts gegen sagen. Klar müssen wir mehr Chancen kreieren, das ist korrekt. Auf der anderen Seite ist das in der ersten Halbzeit eigentlich alles aufgegangen, was so der Matchplan vorgesehen hat. In meinen Augen, Hannes Wolf hat ja vor dem Spiel gesagt, dass er ein wildes Spiel erwartet. Das heißt, dass Regensburg eben darauf setzt, dass es alles ein bisschen wuselig wird und so weiter und so. Das konnte man eigentlich auch ganz gut erkennen. Und der HSV, oder man hat ja die Befürchtung gehabt, dass man gerade mit den langen Kerlen von Regensburg, dass man hinten da Probleme bekommen wird. Das haben wir in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut im Griff gehabt und haben eigentlich nichts zugelassen. Auf der anderen Seite war es ja so, dass wir das Tor gemacht haben durch Bates, wie ihr schon erwähnt habt. Dann hatten wir die Riesenchance von Aaron Hunt. So weit vermisse ich den schon. Nein, von Lasogga. Wäre das 10 Meter weiter nach rechts, dann hätte er alles richtig gemacht, gegen die Laufrichtung vom Torwart. Aber das war ein bisschen zu gut gemeint. Wahrscheinlich hat er zu viel Zeit gehabt, keine Ahnung. Kann aber immer passieren. Ist natürlich im Nachhinein noch ärgerlicher. Wir hatten aber auch noch zwei gute Chancen nach Eckbällen. Bei dem einen von Van Drongelen, der zum Kopfball kam und wo der Torwart noch rankam, über die Latte lenken konnte. Da wäre es sogar besser gewesen, wenn er den Ball hätte durchgehen lassen zu Bates. Der hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Druck auf den Ball und ein bisschen platzierter abschließen können. Das war sehr schade. Was mich in der ersten Halbzeit, ich habe mir das ganze Spiel tatsächlich, ich glaube das erste Mal seit langer Zeit, nochmal im Real Life angeguckt. Es kam auch sehr, sehr viel Unruhe in das Spiel rein durch die nicht konsequente Führung des Spiels durch den Schiedsrichter Felix Zweier. Wie gesagt, ich will nicht die Schuld auf den Schiedsrichter geben, aber er hatte nichtsdestotrotz, das darf man einfach auch nicht vergessen, er hatte auch seinen Anteil. Gerade in der ersten Halbzeit hat er viele Sachen einfach etwas merkwürdig entschieden. Er hat sehr, sehr viel durchlaufen lassen, was die Regensburger auch ausgenutzt haben. Ich glaube, der Grüttner war das, der, glaube ich, dreimal oder viermal hingelangt hat und hätte eigentlich eine gelbe Karte mindestens verdient gehabt. Bei der einen Szene war das, die dritte Szene war das, glaube ich, gegen Holtby. Und da hat ja sogar der Reporter von Sky gesagt, also da muss er jetzt reagieren, sonst gleitet ihm das ganze Spiel aus der Hand. Und da muss ich sagen, da stimme ich dem Kommentator auch zu.
Da hat er noch nicht mal faul gepfiffen.
Nee. Ja, weil der HSV in dem Moment ja Vorteil hatte. Das hat er laufen gelassen, das war auch richtig so in der Situation. Aber nichtsdestotrotz hätte er Elfmeter gelbe Karte geben müssen. In dieser Szene. Und wie gesagt, hatte Zweier nicht wirklich seinen guten Tag gestern gehabt. Ja,
hat der gute Tage?
Das weiß ich nicht. Ich will mich auch nicht zu sehr auf den Schiedsrichter einschießen. Die Leistung war einfach schwach in meinen Augen. Und die gelbe Karte für Mangala war in meinen Augen eigentlich auch keine gelbe Karte.
Die erste meinst du
noch? Die erste. Naja, das zweite war ja dann ja gelb-rot. Aber die gelbe Karte schon war in meinen Augen überhaupt keine gelbe Karte, weil ich weiß, berührt haben die sich, aber das war für mich auch gar kein Foulspiel. Aber Aber
gehen
gut.
Beide, gehen beide zum Ball und wollen den schießen und der Regensburger ist einen kleinen Tick früher und deswegen trifft er ihn von unten.
Ja, wie gesagt, also die Leistung eben hat sehr, sehr viel Unruhe ins Spiel gebracht in meinen Augen. Und insgesamt waren die Auslegungen der Fouls schon etwas unglücklich. Ja. Um dann noch ein bisschen.
Das hast du gut umschrieben, hätte ich gesagt. Schön sanft, schön.
Ja, ich will nicht den Fehler machen, das alles nur auf den Schiedsrichter zu schieben. Weißt du?
Also,
er hat den großen Anteil.
Ich schieb's auch nicht auf den Schiedsrichter. Er hat scheiße gepfiffen, aber verloren haben wir das Spiel.
Richtig.
Aber wir sind ja noch bei der ersten.
Richtig. Ja, und wie gesagt, insgesamt darf man einfach auch nicht vergessen. Auch wenn wir jetzt nicht mit bei 100% waren, also bei 95 meinetwegen oder wie auch immer. Für dieses unruhige Spiel gerade in der ersten Halbzeit gebe ich einfach eine Teilschuld auch an den Schiedsrichter. So, und nichtsdestotrotz muss Lasogga den natürlich machen und mit ein bisschen mehr Glück, wie gesagt, bei den Eckbällen. Die zweite Eckballchance habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber und viele Sachen, die wurden einfach dann auch nicht konsequent zu Ende gespielt. Jatta hatte in meinen Augen zum Beispiel auch, wo er dann mal die Möglichkeit hatte, durchzugehen, der hatte auch ein paar Probleme gehabt und seine Anspiele nach vorne im Vorwärtsgang, ja, da hatte noch viel Verbesserungspotenzial.
Ja. Genau, dann gehen wir mal in die zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit, ja. Irgendwie. Weiß ich nicht, wie sind wir eigentlich aus der Pause gekommen? Ich habe schon voll vergessen.
Ganz normal also, wie die erste Halbzeit.
Wir sind sehr, sehr gut aus der Pause gekommen, haben denn bis zur. Wann ist das Tor gefallen?
70. 75.
So. Ja, bis zur 70. ungefähr. Oder eben
kurz
danach.
Bevor die rote, gelb-rote Karte kam.
Kurz nachdem die gelb-rote kam.
Ja.
Tore sind ja erst gefallen, als Mangala
runter
war, ne?
Ja,
aber also so bis zur 65. ungefähr haben wir eigentlich gespielt wie in der ersten Halbzeit. Und dann wurde Regensburg etwas besser und hat uns hinten reingedrückt. Und da wären wir aber sicherlich wieder rausgekommen aus dieser Phase, hätte sich Mangala nicht die gelb-rote Karte geholt. Und da bin ich ein bisschen sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Spieler, der schon gelb hat, der kann da nicht so reingehen. Der muss aufpassen, dass er seine Hände da wegnimmt. Und das geht nicht. Also das kann es nicht machen. Und da bin ich. Ich weiß, viele sind da sauer auf Wolf, dass er ihn nicht rechtzeitig runtergenommen hat. Aber wen willst du denn alles runternehmen, wenn du bei jeder gelben Karte den Spieler runternehmen willst? Ein Spieler wie Mangala, der muss das wissen, dass man sich da keine Gelb-Rote holt. Also, da muss er vorsichtiger dann reingehen.
Ja.
Das geht nicht.
Ja, ich habe ja eben auch gesagt, dass ich echt ein bisschen sauer auf Wolf war, dass er ihn nicht eher runtergenommen hat. Aber ja, du kannst halt nicht jeden runternehmen, der schon eine gelbe Karte hat. Das ist ganz klar. Aber irgendwie hatte ich es gestern so im Gefühl, weil, wie Christian schon sagte, ich will nicht die Schuld auf den Schiri schieben, aber bei Zweier, die Karten saßen so locker.
In der zweiten Halbzeit,
ja, da auch.
Und erste gar nicht.
Ja, stimmt, erste ging noch. Aber in der zweiten, da war ja gefühlt, jedes bisschen war eine Karte. Und da sehe ich dann so ein bisschen, dann musst du dann irgendwie so vom Gefühl her von einer Trainerbank sehen, okay, die Karten sitzen jetzt so locker, jetzt muss ich wirklich aufpassen. Und Mangala ist nun mal eine zentrale Figur in unserem Spiel.
Das aber hat ja. Wolf ja auch gemacht. Er hat ihn hier, er hat ja Jan Jicic schon rangeholt und der stand ja schon an der Seite. Ja. Oder vielmehr, die waren dabei, ihn gerade zu impfen hier. Also die kriegen ja erst so eine Taktikbesprechung da vom Co-Trainer. Da war er dann gerade bei, als hier Mangala die rote Karte gekriegt hat.
Und das war halt irgendwie alles ein bisschen ärgerlich. So, ja, dann haben wir irgendwie wieder ein Gegentor bekommen durch Adamian, der Hamburg-Schreck, sage ich mal, im Hinspiel schon dreimal getroffen. Der Sky-Kommentator konnte es auch gar nicht oft genug erwähnen. Ja, und dann haben wir völlig den Faden verloren. Also mit dieser gelb-roten Karte war irgendwie nichts mehr los. So, nichts.
Regensburg hat das Ganze beflügelt und wir sind völlig durch den Wind gewesen und kein sortiertes Spiel mehr und
ja, wir haben einfach den Faden komplett verloren. Der war irgendwo über dem Stadion von Regensburg.
Ja. Kann man so sagen. Und letztendlich verdient verloren.
Genau, verdient verloren, ja. Und dann fliegt Janicic auch noch mit glattrot runter. Ach, wo ich diese Entscheidung auch nicht nachvollziehen kann, weil es ein normaler Zweikampf ist. Beide gehen mit den Armen dahin. Und der Spieler von Regensburg fällt auch wie sonst was. Und zwei sprintet nur so auf Janicic zu und hat schon die Hände an der Hosentasche.
Ich weiß nicht, was Zweier da gesehen hat. Auf jeden Fall, beide rennen hier nebeneinander her und wollen auf den Ball. Beide arbeiten mit den Armen.
Genau.
Der Ball, der ist ein bisschen weit vorgelegt. Der Regensburger, ich weiß nicht mehr, wer das war, merkt, okay, da komme ich nicht mehr ran, lässt sich fallen, macht einen auf sterbenden Schwan und Zweier macht dann eine Notbremse von. Also, sorry, also überhaupt nicht. Also selbst wenn er das als Foul von Janicic wertet, ist das keine Notbremse, denn Janicic hat ihn ja die ganze Zeit schon nach außen gedrängt. Und in der Mitte liegen ja schon die Abwehrspieler hinterher und waren näher dran. Also das...
Ja, heute kam ja dann auch vom DFB-Sportgericht das Urteil, also Janicic fehlt jetzt gegen Greuther Fürth. Dann aber im Derby gegen St. Pauli wieder mit am Start, genauso wie Mangala. Also Mangala wäre uns ja eh nächste Woche ausgefallen, aufgrund seiner fünften Gelben, die er dann gesehen hat.
Ja, aber er fällt jetzt demnächst nochmal aus, ne?
Ist es so?
Ja, bei der nächsten Gelben.
Wahrscheinlich bei der nächsten Gelben. Also er wird ja nicht ohne Gelbe weiter die nächsten Spiele weiter durchkommen. Das sollte mich sehr wundern.
Ja, das habe ich mich immer gefragt, wie das dann ist mit der Sperre.
Er hat ja eine gelb-rote gekriegt. Dafür wird er nächstes Mal einmal gesperrt und sitzt dann wieder bei 4 gelben Karten.
Ah, okay, ja gut.
Und dann wenn er die nächste gelbe Karte kriegt, dann kriegt er die 5. Ist das die 5. die er dann eben abfeiern muss, hätte ich fast gesagt, die er gesperrt ist. So.
Ah, okay. Gut, ein bisschen Regelkunde zwischendurch kann ich
viel.
Ich habe mich das immer gefragt. Ich bin mir so, hä? Wie wird das denn gewertet? Ja.
Also gelb-rote Karten zählen nicht als gelbe Karten.
Gut. Trotzdem doof.
Ja.
Genau. Ja, also ich finde auch, wir haben verdient verloren. Wir haben einfach zu wenig gemacht und Regensburg hat irgendwie gefühlt alles beflügelt und meinten, sie wären die Geizen und ja. Wir können halt nicht gegen eine bayerische Mannschaft gewinnen. Auch in den zwei nicht.
Ja. Mach sein.
Es ist, wie es ist.
Da kommt die Kölnerin durch. mit Mangala, habe ich Wolf ja so ein bisschen in Schutz genommen. Ansonsten seine Wechsel fand ich etwas merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, dass Janicic gekommen ist, das war mir klar. Das musste ja, also wir brauchten ja einen Sechser.
Genau.
Aber
habe ich nicht verstanden.
Habe ich auch nicht verstanden und der hat auch kein gutes Spiel gemacht. Er hat so ein bisschen rum, ist da so ein bisschen rumgelaufen wie Falschgeld. Der wusste gar nicht so richtig, was seine Aufgabe war, hatte ich so den Eindruck.
Ja, das stimmt.
Das lief nicht ordentlich mit ihm.
Naja gut, was dahinter stand, das kann ich schon verstehen von der Taktik her. Na, das Problem war ja, ab der 60. Minute hat Regensburg Druck gemacht und da konnte sich der HSV irgendwie nicht lösen. Dann in der 69. kam die gelb-rote Karte. Und mit dem Wechsel wollte er mit Lacroix umstellen auf Fünferkette. Ich persönlich finde oder fand das Zeichen jetzt auch nicht so ganz so prickelnd, kann aber natürlich verstehen, wenn du 1-0 führst, dann versuchst du dann hin eben dich zu machen, weil.
Wir haben ja 1-1, ne? Stand das da.
Nein.
Nein, also das war kurz vor dem 1-1 ist Lacroix gekommen. Lacroix war gefühlt 2 Minuten auf dem Platz und dann ist das Gegentor gefallen.
Lacroix hat den Gegentreffer verursacht. Er ist rausgekommen, was hätte er nicht machen dürfen. Erst nach der 71. Minute ist er gekommen, 69. war die gelb-rote Karte. Dann kam Lacroix für Jatta. Wie gesagt, Jatta erwähnte ich vorhin bei meiner Analyse zur ersten Halbzeit schon. Dass er nicht so ganz zum Zuge kam und seine Vorzüge eben nicht ausspielen konnte. Ja, er wollte dann komplett dicht machen hinten, auch aufgrund der gelb-roten Karte. Also von der Taktik konnte ich schon verstehen. Ich selber hätte es aber besser gefunden, wenn er ein Zeichen gesetzt hätte nach vorne. Das war dann nochmal ein bisschen. Aber gut, das hat er dann, dafür ist er Trainer, muss er auch den Kopf hinhalten und wir können jetzt ein bisschen ablästern. Hat er auch sein Gutes. Aber wie gesagt, Lacroix, der kam rein, 71. Minute, in der 75. war das Gegentor und bei der 10. war das war ja ein abgefälschter Schuss noch von Van Drongelen. Ich glaube, sonst hätte er den im Pollersbeck wahrscheinlich auch gehabt. Lacroix ist da viel zu früh.
Seine Position verlassen, ne?
Ja, viel zu früh raufgegangen, was überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Dadurch Platz geschaffen für Adamian und der konnte dann aufs Tor. Ist dann richtig dumm abgefälscht eben von Drongelen, der versucht hatte, sich da reinzuschmeißen und dann unhaltbar abgefälscht. Hat Pollersbeck keine Chance gehabt. Also der war da gleich mit dran. Und im Nachhinein muss man sagen, das war ging nach hinten los. Also aber verstehen, von der Sache her konnte ich das schon, was er davor hatte. Ich fand es nicht gut. Hätte es lieber gesehen, dass man nach vorne... Ah ne, Janicic, der kam ja für Özcan. Genau, der ist in der 71. Minute... 73. Minute ist Lacroix eingewechselt worden. Genau, und 75. Minute war der Gegentreffer. Wie gesagt, kapiert habe ich das irgendwo schon, aber hätte das in dem Moment besser gefunden, wenn man da gesagt hätte, wir wollen nach vorne noch sehen und ein bisschen Entlastung nach vorne bringen, aber da hat er seine Mannschaft wohl nicht in der Lage zugesehen.
Und hätte auch Jatta auf dem Feld gelassen und Wang runtergenommen in diesem Fall.
Weiß ich nicht. Also ich halte Wang einfach für spielstärker. Ballsicherer und auch im Abschluss.
Ja, wir laufen auf Konter und da ist Jatta der Bessere.
Ja, dann hätte er aber ja auch, das ist ja das, was ich sagte, dann hätte er anders wechseln sollen.
Sag ich ja.
Ne, nicht Lacroix rein, sondern, keine Ahnung, meinetwegen Ab für Jatta oder whatever,
Ich hätte Jatta ja auf dem Platz gelassen. Jatta ist der Schnellste von uns.
Ja, dann hätte er aber offensiver
wechseln sollen. Und selbst wenn er defensiver wechseln will, weißt du, dann hätte ich Wang rausgenommen und für Lacroix, also wenn er ihn unbedingt bringen will, und Jatta auf dem Feld gelassen, um die Konter besser zu spielen.
Ja.
Aber ich würde sagen, ich glaube, das Spiel ist jetzt relativ schnell durch. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Man of the Match. Also.
Jo.
Ja. War jetzt, glaube ich, nicht so einfach, dieses
Achso, das wollte ich noch gesagt haben. Ich muss viele leider widersprechen.
Wie immer.
Bitte?
Wie immer.
Ja, ich habe mir gerade, das ist ja das Gute bei HSV TV, kannst du jederzeit gucken. Ich habe mir die Szene jetzt nochmal angeguckt, die rote Karte für Jan Jicic. Wenn er da faul pfeift, dann ist tatsächlich die rote Karte gerechtfertigt. Einfach aus dem Grund, er geht aufs Tor zu und ein Abwehrspieler vom HSV ist gar nicht in der Nähe. Der jetzt am nächsten dran ist, das ist der Vierer von Regensburg, wer auch immer das ist, der in der Mitte mitgelaufen ist. Und von daher hätte er der einfach nur in die Mitte spielen können, dann wäre das Ding gegessen gewesen. Also für mich, wenn er wirklich da ein Foulspiel pfeift, worüber man sicherlich diskutieren kann, sollte, muss, wie auch immer, aber wenn er pfeift, dann ist Rot wirklich konsequent. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass da jetzt Mitspieler vom HSV jetzt nebenher gelaufen sind und so. Das ist wirklich, also ich würde jetzt mal sagen, 10 Meter hinter Jan Jicic und dem anderen und wie gesagt, auf gleicher Höhe in der Mitte lief noch ein Regensburger mit. Wie gesagt, ob es Foulspiel war, ja oder nein, muss man drüber sprechen. Absolut, aber wenn er pfeift, dann ist Rot tatsächlich Konsequenz. Leider.
Der.
Aber ich denke mal, dass wahrscheinlich auch die Richter oder wie auch immer da beim DFB oder DFL, wer auch immer dann jetzt die Sperren vergibt, da schon gesehen haben, dass es nicht unbedingt ein Foulspiel war und deswegen auch nur eine Einspielsperre gegeben haben. Ansonsten war es ja eigentlich eine ähnliche Situation wie mit Sakai und der 2 Spiele Sperre gekriegt. Also.
Naja, Sakai war ja hinten dran. Und das war Jan Jicic ja nicht. Der lief ja nebenher, die waren ja auf gleicher Höhe.
Jan Jicic hatte sogar 3 Meter Vorsprung am Anfang.
Ja,
Ne,
man
aber
weiß ja
gut, er ist
selbst, dass
erst
ich ein
nicht
Geschnetzel.
ganz der
Aber
Schnellste. Ja, ist richtig.
andersrum, hier, die haben zur Zeit des Fouls liefen sie beide nebenher und haben beide mit den Armen gearbeitet. Also das
Richtig.
war nicht nur Janicic, sondern der Regensburger hat auch mit den Armen gearbeitet. Und
Ja, der hat sich
dann war der Ball ein bisschen weit vorgelegt. Ich weiß nicht, wer von beiden den geschossen hat, das kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Aber auf jeden Fall war der Ball ein bisschen weit vorgelegt. Der Regensburger merkte, oh, da komme ich nicht mehr ran. Und dann hat er sich fallen lassen.
Ja. So.
Ja, wie
Ich
gesagt,
hätte
also Foulspiel kann man sich darüber unterhalten, aber
jetzt.
wenn er wirklich so unbedingt meint, den pfeifen zu müssen, dann muss er tatsächlich rot geben. Also ich glaube, da braucht man dann nicht drüber diskutieren, aber
Ja. Bloß, wenn du mal darauf geachtet hast, die Laufrichtung, die sind ja relativ hier mittig angefangen und Janicic hat ihn ja immer peu à peu ein Stück nach außen gedrängt. Ja, also
ja, die haben,
die
klar.
liefen ja, die waren ja nicht auf dem Weg Richtung Tor.
Ne, das war so wie im Training bei uns früher immer, ne, wo du dann dich gegeneinander
Ja,
läufst und so hatte das ein
und
bisschen Anschein.
so als Abwehrspieler, weißt du, musst du sehen, dass du ihn dann rausdrängst, ne?
Ja?
Und das hat Janicic richtig gut gemacht. Muss sagen, was man will, ne?
Richtig. Ja, so.
Ja. Schein, du hast den Man of the Match gekürt.
Aha.
Nee. Wollen wir kurz auch unsere Punkte einmal sagen?
Genau, sagt mal eure.
Soll ich mal anfangen? Also ich habe einen Punkt habe ich an Sakai gegeben, einfach dann, weil er wieder dabei war nach seiner Sperre. Und ich doch finde, dass er ziemlich wichtig ist. 2 Punkte habe ich an Luis Holtby verteilt, glaube ich. Ja. Ja, hat, finde ich, eigentlich doch ein relativ passables Spiel gemacht, so. Und 3 Punkte habe ich an David Bates verteilt, weil er endlich sein erstes Tor gemacht hat. Und ja, da habe ich mich sehr, sehr für ihn gefreut und deswegen hat er 3 Punkte bekommen.
Also ich habe auch einen Punkt an Sakai gegeben. Und zwar, weil ich der Meinung war, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich habe ein bisschen geschwankt, entweder Sakai oder Santos. Ich habe mich jetzt
für Sakai entschieden. Es sind aber Nuancen, also das ist im Grunde genommen fast gleich auf. 2 Punkte habe ich an Bates gegeben, weil er meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und 3 Punkte an Holtby. Und bei Bates und Holtby war das auch so ungefähr auf einer Stufe. Bloß ich wollte gerne diese 1, 2, 3 Punkte geben. Und Holtby hat ein sehr gutes Spiel gemacht, meiner Ansicht nach. Und ohne seine Rebounds hätten wir das Tor auch nicht geschossen.
Ja.
Und Christian, deine? Ja.
Dann erwähne ich noch einmal Nando, der in Abwesenheit ist. Ja. Der hat Santos 1 Punkt, Sakai 1 Zähler, David Bates 1 Zähler und 3 Punkte für Aaron Hunt.
Er kann aber auch noch kurz sagen, warum er das so verteilt hat.
Ach ja, stimmt, Entschuldigung.
Genau, er hat ja noch gesagt, dass also 1 Punkt für Sakai und Santos jeweils, weil es eben wichtig ist, dass beide wieder zurück sind, und 3 hat, also den einen für Bates für das Tor und 3 Punkte für Aaron Hunt, weil er einfach fehlt und in solch schwierigen Spielen die ordnende Hand des Kapitäns fehlt und die Ruhe. Minuspunkte verkneift er sich, aber bei Hannes Wolf würden ihm sehr viele auflaufen. Lassen wir das einfach mal so stehen.
Okay, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, Nando wird irgendwie immer nervöser. Obwohl er eigentlich immer der ist, der von vornherein gesagt hat, wir steigen eh auf. Aber wir sind immer noch Erste und trotzdem wird er tierisch nervös, aber gut. Bei mir geht das ganz schnell. 6 Punkte für Aaron Hunt.
Was auch sonst.
Bitte, ich habe den ja schon immer verteidigt. Und es hat sich jetzt leider bewahrheitet, dass er immens fehlt im Spiel. Und ich habe einfach jetzt auch mal geguckt, wie das jetzt tatsächlich aussieht. Ich meine, wir haben jetzt 23 Spieltage. 6 Spiele war er nicht dabei. Da hat der HSV 7 Punkte geholt. Das sind 1,17 Punkte im Schnitt. Bei 17 Spielen hat er mitgewirkt und da haben wir 37 Punkte geholt. Das sind 2,18 Punkte im Schnitt. Ich glaube, die Zahlen sagen alleine alle... oder sprechen für sich von ganz alleine. Und da sieht man schon, dass er ist immens wichtig für die Mannschaft. Es ist einfach, was Nando auch sagte.
Also er ist wichtig, da will ich jetzt nicht gegen sagen. Aber mit der Statistik, also im Hinspiel hatten wir keinen, der ihn ersetzen konnte. Das war, weil wir Özcan ja noch nicht hatten. Und jetzt in der Rückrunde oder nach Weihnachten, da haben wir Özcan zwar da, aber die ganze Mannschaft ist schlechter und das liegt nicht nur an Aaron Hunt. Das glaube ich nicht.
Ich habe ja nicht. Und deswegen, ich habe ja nicht gesagt nur, aber er ist ein sehr, sehr entscheidender Faktor.
Ja, das sage ich ja auch, aber also da bin ich bei dir. Aber mir wird jetzt zu sehr auf den, der nicht da ist, wird jetzt das Ganze geschoben, hätte ich fast gesagt. Also das wäre als Heilsbringer gesehen und das missfällt mir so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sei dir unbenommen. kommen wir zu den anderen Punkten, die vergeben worden sind. Es sind natürlich bei diesem Spiel sind auch einige Hörer und Twitter-User dementsprechend etwas kreativ geworden. Es gab einmal 4 Minuspunkte für das komplette Team. Dann gab es einmal 2 Minuspunkte für Lasogga. Sicherlich wegen der großen vergebenen Chance. Und dann gab es... das hat der Twitter-User @hknob86, der hat das verteilt. Der hat 4 Minuspunkte vergeben fürs komplette Team und 10 Punkte für die HSV-Fans und kam dann in der Summe dann auch auf 6 Punkte. War ganz geschickt gemacht, muss ich sagen. Auf die Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Haben die HSV-Fans für den Support eben dann auch nochmal 10 Punkte bekommen, weil man darf es ja nicht vergessen, das sind, ich weiß nicht, 700 Kilometer Entfernung, 800 Kilometer Entfernung von Hamburg auf den Sonntag um 13:30 Uhr Anpfiff. Ist keine Selbstverständlichkeit, aber ich hatte das schon ein paar Mal gesagt. Also ich glaube selbst, wenn wir montags um 13 Uhr irgendwo spielen würden und das wäre kein Feiertag, würden wir wahrscheinlich trotzdem das volle Kontingent ausnutzen bei so einem Spiel. So, zu den Top 3. An dritter Stelle die HSV-Fans mit 10 Punkten. An zweiter Stelle Bates. Und an erster Stelle Aaron Hunt.
Der vermisste
mit 18 Kapitän. Punkten. Bitte?
Der vermisste Kapitän.
Ja.
Ja. Ja, er ist ja eigentlich wieder im Training, ne? Also vielleicht.
Also es gab heute ein, wie nennt man das, Nachgespräch oder was weiß ich.
Presserunde nach dem Spiel.
Genau, auf dem Platz. Und da gibt es beim Hamburger Abendblatt auf YouTube ein 6-Minuten-Interview. Und das hört sich eigentlich schon so an, als ob Aaron Hunt am Montag definitiv wieder dabei ist. Ein leichtes Fragezeichen wohl noch unter Gideon Jung. Aber ich gehe mal davon aus, dass er auch wieder dabei sein wird. Und deswegen mache ich mir jetzt auch auf der 6 jetzt nicht so die großen
Nee, da mache ich mir jetzt auch.
Schmerzen. Aber gut, ja. Genau, das war dann der Man of the Match. Die Punkte werde ich dementsprechend nachher natürlich auf unserer Internetseite auch dementsprechend wieder veröffentlichen. Und ab Freitag, Samstag werden dann geht's weiter und nächstes Spiel am Montag. Ich weiß gar nicht, wann haben wir Aufnahme nächste Woche?
Also ich könnte Mittwoch. Ich glaube, wir haben noch keinen Termin ausgemacht.
Okay. Auf alle Fälle, sag ich mal, bis Dienstag 18 Uhr mindestens habt ihr dann wieder die Möglichkeit unter dem Hashtag HSVMOTM24 dann die 6 Punkte dementsprechend zu vergeben. Und wie ihr jetzt mitbekommen habt, eure Fantasie sind da dann wenig Grenzen gesetzt.
Genau, wir freuen uns auf eure Ergebnisse.
Genau.
Genau. Gucken wir mal, was jetzt am Wochenende sonst so passiert ist an Zweitliga-Ergebnissen. Der FC Köln hat nach 0-1 Rückstand doch noch 3-1 gegen den SV Sandhausen gewonnen. So wie ich heute gehört habe, muss es wohl in der ersten Halbzeit eine ganz grauenhafte Vorstellung von Köln gewesen sein, berichteten mir verzweifelte FC-Kollegen auf der Arbeit.
Ich glaube, das war zweite Halbzeit nicht wirklich besser.
Genau, es war nicht besser, aber sie hatten einfach Anthony Modest.
Genau.
So, und der hat es dann ausgemacht. Ja, da war dann wieder die individuelle Klasse, die das Spiel entschieden hat. Genau, jetzt am Mittwoch. Mittwoch ist das Nachholspiel von Köln in Aue. Sollte Köln das gewinnen, sind wir unsere Tabellenführung los.
Vielleicht ja auch gar nicht so schlecht. Oder weiß es schon. Weil für mich wird der FC die Fellenreihe nachher holen und ob sie es jetzt schon will oder nicht. Und ich weiß, da kommt wieder ein Veto von Fiete, aber.
Krischen, ja, aber ein anderes als du denkst, das ist nicht die Felgenralle, sondern das ist die Felge.
Also
du sagst immer die Felgenralle, auch in der Klönstufe hast du die Felgenralle gesagt.
Ja, sorry. Ja, das kommt von Felgenralle. Ne?
Ja, ich
Felgenralle.
Weiß.
Und weil der ja mit seiner Felge, ne? Und seinen Autoliebhabereien und so weiter. Weiß, siehst du, der hat mich einfach versaut. Und bis vor einem Jahr brauchte man sich auch um die zweite Liga noch keine Gedanken machen, nicht? Ne? Ist ja dann auch Neuland. Tat.
Genau.
Eben.
Ja, also Ausreden finde ich immer.
Ja, die Kieler haben auswärts 3-1 beim VfL Bochum gewonnen. Und Union Berlin nur 1-1 zu Hause unentschieden gegen Arminia Bielefeld. Arminia hat sich da gar nicht ganz gut präsentiert. Schade, dass sie nicht die 3 Punkte mitgenommen hätten. Ich hätte es ihnen sehr gewünscht.
Ja, ich finde das auch ganz gut. Die spielen noch gegen St. Pauli, gegen Köln und irgendeiner noch, glaube ich, von da oben. Also Arminia Bielefeld. Ja. Und haben auch viele, die das Spiel gesehen haben, auch von Union, haben gesagt, das ist ein harter Brocken. Wir haben sie hinter uns, wir durften ja auch schon dann mit der Niederlage Erfahrung sammeln, also jo.
Ja. Genau. Dann, was waren noch für Spiele? St. Pauli hat knapp 1-0 gegen Ingolstadt gewonnen, auch da war wieder ein Alex Meyer am Werk, der den Siegtreffer erzielt hat. Ich weiß nicht, habt ihr das von Timo gelesen bei Twitter? Irgendwie hat er da geschrieben, von wegen, dass
Warum klappt das bei den anderen
und bei uns nicht? Genau, warum das bei den anderen klappt und bei uns nicht mit irgendwelchen Rückholaktionen von Spielern. Fand ich so, dachte ich mir so, ja, das ist, da ist was dran.
Ja. Sehe ich nicht ganz so. Also ich meine, Modeste, das ist nur wirklich ein Ausnahmespieler. Das muss man ganz klug und klar sehen. Mit Alex Meyer, ja, das ist eine Sache, die könnten wir auch. Nur das Problem ist, wir kriegen ja nicht genügend Bälle in die Box, um da einen Stürmer zu füttern. Ja, und wir kriegen ja Lasogga auch nicht gefüttert. Und was sollten wir da mit dem Alex Meyer? Also den kriegen wir hier auch nicht gefüttert.
Ja, er bezieht das ja auf die letzten Jahre, ne?
Ja, aber
ist schon ein bisschen was dran, finde ich.
Ja, aber wen hätten wir denn holen sollen? Ich meine, wir haben hier Van der Vaart geholt, ja. Und? Ich meine, der war auf dem absteigenden Ast. Der passte überhaupt nicht zu unserem Spiel. Das ist, wir haben ihn geholt und fingen an, dann plötzlich auf Konter zu spielen, hätte ich was gesagt. Also dieses Umschaltspiel, was ihm überhaupt nicht liegt. Ja. Und,
Über wen haben wir denn doch irgendwann mal nachgedacht? Ich komme
jetzt. Ja, Ali Alberts war jetzt noch nicht so alt, wo er zurückkam, aber er kam eben aus einer zweitklassigen schottischen Liga zurück. Und gehörte natürlich auch noch nie zu den schnellsten oder ausdauerndsten. Hat aber eben auch nicht funktioniert. Und
als er wiederkam, war so langsam, weißt du, ich habe ihn konterlaufen gesehen, da dachte ich, so, jetzt beim Handball würdest du Zeit für das Spiel pfeifen. Also, der war so langsam und...
Ja, ich weiß, ich habe von seiner ersten Zeit habe ich mir auch ein Trikot geholt. Von ihm damals.
Und er war damals in der ersten Zeit ja auch schon nicht schnell, wie du ja auch schon sagtest. Aber er war spielintelligent. Ne? Und das ist ihm irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen anscheinend.
Ja, naja, er hat okay. 2 oder 3 Jahre da, wie gesagt, in der damals noch schlechteren schottischen Liga gespielt.
Ja, eben.
Das war so ein bisschen, weiß ich auch nicht, so für alte Herren oder wie auch immer man das bezeichnen durfte. Und ja, ich hatte mich gefreut, dass er zurückkam. Ich mochte ihn als Spieler, aber hat eben nicht funktioniert. Und und von daher hat er natürlich irgendwo recht. Aber ja.
Das ist 20 Jahre her, ne?
Jo. Ja, aber Rückholaktionen haben eben beim HSV noch nie funktioniert. So.
Wen haben wir sonst zurückgeholt? Außer Van der Vaart.
Olic,
ja. Aber der war auch in Wolfsburg schon auf dem absteigenden Ast.
In der Hinrunde hat er da eigentlich nicht so verkehrt gespielt in Wolfsburg, aber...
Aber auch... Auch passte nicht zum Spiel, ne? Das ist, wie gesagt, also wir haben...
Ja, es war eine Aktion, weil sie ihn holen wollten, ne?
Ja. Wir haben dann ja uns hinten reingestellt und dann über Pressing versucht, den Ball zu erobern und dann sollten wir eigentlich schnell nach vorne. Bloß das kannst du eben nicht mit alten Spielern machen. Und Olic, er war zwar unheimlich ballsicher und quirlig irgendwo, zumindest in seinen besten Zeiten, aber schnell war er auch nicht.
Aber
war wenigstens mein Eindruck.
Ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt nicht mehr in die Vergangenheit, sondern auf nächsten Montag.
Nee, da halt nicht ganz so schnell. Ist zwar schon wieder spät, aber eins zu den Ereignissen der zweiten Bundesliga möchte ich noch erwähnen. Ja. Darmstadt hat ja einen neuen Trainer verpflichtet.
Ja, Dresden auch.
Und ja, aber Darmstadt ist ein bisschen interessanter. A, es ist baldiger Gegner. Und auch mit einem ehemaligen HSVer, mit Dimitris Gramotzes. Für viele sicherlich überraschend. Er hat, glaube ich, jetzt in diesem Jahr, letztes Jahr seine Trainerlizenz erst bestanden, war jetzt Trainer in der U19 von VfL Bochum. ist aber ein alter Bekannter von Holger Wehlage, der ja auch mal beim HSV gespielt hat oder tätig war. Ich glaube, gespielt hat er nicht so viel. Ja, und wie gesagt, was du eben schon sagtest, bei Dynamo Dresden ist natürlich auch Walpurgis entlassen worden und ich habe jetzt
Christian
den Namen.
Viel.
Genau, Viel. Ist als neuer Trainer installiert worden, der schon im Verein tätig war und den man laut Ralf Minge, dem Sportdirektor, sowieso ranführen wollte. Und jetzt ging das wohl ein bisschen schneller, wie man ursprünglich geplant hatte.
Ja, er hat im Herbst ja auch schon, als sie Uwe Neuhaus vor die Tür gesetzt haben, 14 Tage die Mannschaft trainiert. Wir haben gegen Walpurgis gespielt, ne?
Ja.
Ja, der war nur krank.
Aber dann hätten wir, wenn das Spiel nicht ausgefallen wäre, hätten wir denn gegen Fiel gespielt.
Nee, da war noch, glaube ich, der andere.
Nee, da war nicht Neuhaus, nicht? Sondern da war Fiel dran. Und dann ist das hier belegt worden und denn als wir dann gespielt haben, ist dann Walpurgis, ich glaube, das ist sogar sein erstes Spiel gewesen oder so, ne? Auf jeden Fall weiß ich, wir haben da auch schon drüber geschnackt und ich habe mich da schon gewundert, weil der Fußball, den Walpurgis spielt, der passt überhaupt nicht zu Dresden. Dresden ist eine Mannschaft, die auch immer versucht hat, so ein bisschen über Spielerische zu kommen und nicht diesen klassischen Umschaltfußball, wie wir ihn unter Gisdol gespielt haben zum Beispiel oder auch unter Slomka und so. Er hat das in Ingolstadt auch spielen lassen und er hat das in Osnabrück spielen lassen. Also war eigentlich zu erwarten, dass er es wahrscheinlich auch hier spielen lässt, also in Dresden spielen lässt. Ich habe da damals ja in der Vorbesprechung zum Spiel, habe ich ja noch gesagt, dass ich mich frage, wie sie wohl spielen werden, weil die Mannschaft ist eine, die spielerisch ausgerichtet ist und er ist eben einer, der sich hinten reinstellt und dann auf Konter will. Was denn wohl letztendlich für ein System gegen uns gespielt wird und da war dann zu sehen, dass er sich durchgesetzt hat oder dass sie seinen Fußball gespielt haben. Nur, wie gesagt, die Mannschaft ist da nicht für ausgelegt. Also logisch, dass es nicht geklappt hat mit ihm. Und Christian Viel, er hat jetzt übermorgen hat er seinen letzten Tag in Bad Hennef und danach kann er dann hat er noch ein paar Prüfungen zu schreiben und so, aber er muss nicht mehr nach Bad Hennef und danach übernimmt er dann eben die Mannschaft.
Genau. Also gefühlt habe ich den Eindruck, dass bisher jeder Zweitligaverein schon mal jetzt in der Saison den Trainer gewechselt hat. So, es kommt mal so.
Ja, es sind so wirklich vor. Viele. Also Köln hat tatsächlich noch nicht, aber wenn die nochmal so eine kleine Serie mit zwei Spielen, wo sie nicht gewinnen, also.
Da brennt der Ball.
In der Halbzeit war der Trainer eigentlich auch schon entlassen, jedenfalls, wenn es nach vielen Spielern, okay. Twitter-Usern ja. ging vom 1. FC Köln.
Fans, ja.
Ja, aber wir haben, ja, Union ist keiner entlassen, Fürth ist entlassen, einer bei Bielefeld, Heidenheim wird nicht entlassen.
Ingolstadt hat schon
selbst
dreimal gewechselt.
Sandhausen hat gewechselt,
ja.
Kiel noch nicht, Bochum auch noch nicht, Darmstadt hat gewechselt, Dresden hat gewechselt, St. Pauli noch nicht, Ingolstadt hat gewechselt, Regensburg noch nicht. Duisburg hat gewechselt, Aue. Glaube ich nicht. Magdeburg hat gewechselt, die sind ja sehr erfolgreich im Moment.
Ja.
Mit dem belächelten
Michael Oenning.
Und Paderborn hat auch noch nicht gewechselt. So.
Kurzer Zwischenstand, unsere U21 liegt 2-1 zurück.
Was? Die waren doch noch von geführt.
Ja, aber dann haben sie in der 45. Minute haben sie den Ausgleich gekriegt und das zweite Tor jetzt. In Wolfsburg, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Das war gerade.
Das ist nicht schön. Ja, siehst du, beim Kicker steht noch 1-1.
Ja, der ist ja sowieso immer spät.
Die sind ja auch lahm. Genau, aber ich glaube, das war sie jetzt wirklich aus Liga 2, oder?
Warte mal, was haben wir?
Ich glaube nicht, dass irgendwie noch was war.
Also wie gesagt, Union Bielefeld hatten wir drüber geschnackt. Genau. Die haben sich ein leistungsgerechtes Unentschieden auf hohem Niveau, was ich gehört habe. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
Doch, doch. Ich habe es gesehen, also.
Ja, okay.
War schon ein gutes Spiel.
Fürth Heidenheim, also Fürth hat 0-0 gegen Heidenheim. Allerdings zu Hause. In Köln hatten wir beschnackt, Bochum, Kiel. Darmstadt gegen Dresden 2-0. Da, deswegen ist ja auch Walpurgis vor die Tür gesetzt worden. Ja. Pauli 1-0, ja.
Naja.
Von Aue, Duisburg.
HSV weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen.
Aue, Duisburg 0-0. Hilft keinem von beiden. Muss sagen, aber okay, eher Aue, weil Aue ja doch weiter oben steht. Magdeburg 1-1 gegen Paderborn, das ist schon eine Leistung. Kann man schon sagen. Ja. Jetzt genau. das nächste Spiel ist dann eben Aue gegen Köln.
Genau.
Da bin ich mal ganz gepflegt für Aue.
Ich auch.
Magdeburg ist übrigens Vierter in der Rückrundentabelle. Also die haben jetzt 11 Punkte geholt. Wenn man jetzt guckt, unten steht noch Duisburg, die sind Letzter, die haben 4 Punkte geholt. Sandhausen ist 16. Die haben 5 Punkte geholt. Ja, Greuther Fürth haben ja den Trainer entlassen. Die haben jetzt in den letzten 3 Spielen unser nächster Gegner.
Ja.
Wenn wir da jetzt drauf kommen wollen.
Ja. Montagabend mal wieder. Flutlichtzeit im Volkspark zum 5. Mal, glaube ich. Aber was ich auch richtig spannend finde...
Das ist das 6. Spiel, oder?
Oder 6.? Nee, ich glaube, das 6. ist erst gegen Magdeburg.
Ach stimmt, das ist auch Montag, ja.
Genau. Aber was ich richtig spannend finde, nächsten Spieltag, am Freitag startet die 2. Liga mit Kiel gegen Union. Und Paderborn spielt gegen St. Pauli. Also, wir könnten, wenn wir gewinnen und die anderen sich wieder gegenseitig schlagen.
Das könnte ein Spieltag für den HSV werden, genau. Hätte aber auch die letzten beiden Spieltage schon werden können.
Ja, müssen.
Oder der letzte.
Ja.
Wir müssen einfach gewinnen und dann...
Genau, wir müssen jetzt unsere Heimspiele gewinnen.
Und auch die Auswärtsspiele.
Und ja, auswärts müssen wir auch wieder gewinnen. Ich weiß gar nicht, was da los ist. In der Hinrunde haben wir so gut auswärts immer gespielt.
Jetzt in der Runde, es sind knappe Ergebnisse. Also man durfte sich in der Hinrunde nicht täuschen lassen von den knappen Siegen. Jetzt darf man aber auch nicht gleich durchdrehen, wenn man knapp verliert. Also gesunden Mittelweg irgendwo finden. Und,
ja, natürlich.
Einige diskutieren jetzt schon wieder so nach dem Motto, das hätten wir auch mit Tietz hinbekommen. Ja. Diskussionen, die ich in meinen Augen absolut grundlos sind. Man kann es eh nicht belegen. Hätte, Fahrradkette oder wie das richtig heißt.
Was kann man nicht belegen?
Wo wir jetzt stehen würden, wenn wir den Trainer nicht entlassen hätten.
Nein, darüber rede ich ja auch gar nicht. Wir haben gegen Kiel verloren, wir haben gegen Heidenheim nur einen Punkt geholt und wir haben gegen Regensburg verloren.
Und gegen Bielefeld.
Und gegen Bielefeld, ja, ich wusste doch, da war noch irgendwas. Und das ist eine saumiserable Auswärtsbilanz. Das wollte ich einfach nur sagen.
Hä? Ich hab doch gar nichts.
Ein Punkt aus 4 Spielen.
Ich hab doch gar nichts gesagt.
Doch, du hast mir dazwischen gesabbelt.
Hä?
Was?
Nee.
Doch.
Nee, dann warst du weg, Fiete.
Du fängst doch damit an, dass ich sag, wir haben gegen Kiel verloren und dann sagst du, das hat damit gar nichts zu tun.
Hä?
Nee, jetzt bin ich aber auch raus.
Also dann, hey? Hast du jetzt geschlafen eine halbe Stunde oder war der Ton weg? Ich weiß es nicht.
Ich habe nicht geschlafen, also im Übrigen steht das jetzt 2-2.
Ah, jo.
Siehst du, lass uns noch ein bisschen verwehrt sein, dann ist gleich. Filmen wir gleich. Nee, Fidi jetzt ohne Scheiß. Also, ich habe nach Anki eben irgendwas gesagt. Anki war eben am Reden und dann habe ich irgendwas fortlaufend gesagt.
Ich bin gerade auch voll irritiert.
Ja.
Ja, und ich jetzt auch.
Gut, gehen wir doch einfach mal weiter.
Ich möchte aber trotzdem nochmal feststellen, wir haben eine saumäßige Auswärtsbilanz in der Rückrunde.
Ja,
vier Spiele, ein Punkt, das kann nicht angehen, damit steigt man nicht auf. So. Und jetzt können wir weitergehen.
Ja, wir haben jemand Neues in den HSV rein, also kein Spieler, aber wir haben einen neuen Sportdirektor. Michael Mutzel heißt er, glaube ich. Ist von
Hoffenheim.
Der TSG Hoffenheim gekommen. Und soll Ralf Becker jetzt unterstützen. Ne? Also er soll ja ins Thema Bundesliga-Kader und Nachwuchs soll er ja gehen. Ne?
Er war ja der Nachfolger von Spors bei der TSG Hoffenheim.
Genau.
Spors ist dann von Hoffenheim zu Rasenball Leipzig gegangen. Und Spors von Leipzig dann eben zu uns. Bitte?
Spors ist aber zu Leipzig gegangen, weil er abgeworben worden ist von Rangnick.
Ja, wie? Ja, okay. Aber also, er ist da hingegangen.
Also, ja, nee, ich wollte es bloß sagen, weil nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, hier, Spors ist rausgeschmissen worden und Mutzel ist dafür gekommen.
Ach so, nee.
Nee, weil das ja in der hier persönlichen...
Ja, ich weiß, das ist HSV-Denke, was du... Ist auch richtig, was du sagst.
Ja, sonst denken sie dann gleich, die Leute hier von wegen Weil und so.
Genau. Er wird die Bereiche Bundesliga, Nachwuchs und Scouting verantworten. Genau, somit hat Ralf Becker da noch ein bisschen Unterstützung, ist nicht mehr alleiniger. Also er ist ja Sportvorstand, bleibt er ja klar, aber jetzt mit dem Sportdirektor hat er noch mehr Unterstützung und ich glaube, das ist auch ganz gut. Also ich war überrascht über die Meldung, also weil, ne, ich finde es mittlerweile echt gut, dass man nicht mehr so viel raushört, sondern der HSV vor den Medien das bekannt gibt, das, was passiert. Aber ich glaube, da haben wir gute Kompetenz in den Reihen.
Wenn das denn so bleibt, ja.
Genau.
Da muss man jetzt ein bisschen ich weiß nicht, ob ihr das Interview von Becker bei Sky gesehen habt. Das war alles ein bisschen kurios, weil erstmal wurde hauptsächlich über Lasogga gesprochen und Becker hat eigentlich dreimal die gleiche Antwort in drei verschiedenen Sätzen gegeben. War leicht ein bisschen genervt, dann ging es eben um Mutzel auch. Und ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also zwischen den Zeilen oder so, den Tönen, schwierig. Entweder war Becker genervt oder das kam ein bisschen komisch rüber oder es könnte vielleicht doch noch sein, dass Spors den HSV verlässt, obwohl Becker gesagt hat, dass es bisher keine Anfrage gibt und dass man auch gerne mit Spors weiterarbeiten möchte und dass man sehr zufrieden mit ihm sein. Aber die Untertöne, wie gesagt, das kann auch ein bisschen durch das Genervte sein, weil der Reporter immer wieder auf Lasogga zu sprechen kam, obwohl das Thema dann schon abgefrühstückt war. Und also, ich hoffe, dass er bleibt. Schauen wir mal.
Ja, ich habe das Interview jetzt nicht gehört, kann insofern darüber nichts sagen. Allerdings, was ich rausgehört habe, ist, man würde gerne Spors behalten. Also man würde gerne mit Spors unter Mutzel arbeiten, weil beide sehr kompetent sind und man in diesem Bereich die Kompetenz einfach nicht genügend Kompetenz haben kann. Kann man ganz klipp und klar sagen, Scouting und Kaderplanung und so. Und allerdings ist Spors ein sehr gefragter Mann. Es ist ja das Interesse von Nürnberg bekannt geworden. Es gibt allerdings auch andere Vereine in der zweiten Bundesliga und vor allem auch in der ersten Bundesliga. Und es soll auch ein aus der Premier League an ihm dran sein. So, was ist jetzt gerüchtemäßig, was ich gehört habe? Was da wirklich dran ist, weiß ich nicht. Das ist das, was ich so ein bisschen hintenrum als Gerüchte gehört habe. Und dann macht das nämlich auch schon wieder Sinn, dass man einen holt, bevor Spurs weg ist. Denn wie gesagt, also wenn er ein gefragter Mann ist, dann wirst du ihn auf Dauer auch nicht halten können. Vor allen Dingen, wenn da teilweise große Vereine oder sowas eventuell an ihm dran sind.
Ich hatte jetzt gelesen, allerdings auch das erste Mal, muss ich gestehen, ich glaube im Abendblatt oder sowas, die hatten davon gesprochen, dass Spurs angeblich immer gesagt hatte, dass er auf der Karriereleiter weiter klettern möchte. Habe ich bisher nicht so vernommen, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Dafür kann ich den nicht einschätzen. Aber so den Eindruck, den ich bisher hatte, war, dass er sich eigentlich in der zweiten Reihe sozusagen ganz ganz wohl gefühlt hat, aber mag ich mich getäuscht haben, weiß ich nicht. Aber gut, klar, Premier League macht natürlich Sinn. Gerade auf der Insel halten sie ja sehr viel von Bates. Den hat er in der
Ja.
zweiten Liga geholt, den eigentlich so keiner wirklich auf dem Zettel hatte und der ist auch auf einem sehr guten Weg. Ich halte ihn für einen der unterschätztesten Spieler beim HSV, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja.
Ich achte eigentlich verstärkt, bin ich dahinter gekommen, dank Sascha Rebiger, wo der mal sagte, dass der ein richtig gutes Aufbauspiel hätte. Und wer war das noch? Ich glaube, der Ronny hatte mir das erzählt, beim DFB-Pokalspiel in, Mensch, wie hieß das?
Wiesbaden?
Erntebrück?
Nein,
Erntebrück,
Brücken.
ne?
Ach so,
Genau,
Erntebrücken.
da war er, glaube ich, oder ein Bekannter von ihm. Ich meine, das war Ronny. Und da hatte der Co-Trainer wohl gesagt, ja, viele gute Mannschaften, Santos brauchen wir nicht drüber reden, aber der war am begeistertsten vom Aufbauspiel von Bates. So, und seitdem achte ich eigentlich verstärkt, wenn er spielt, auch das Aufbauspiel und die Pässe nach vorne. Und der spielt auch sehr, sehr häufig diese sogenannten No-Look-Pässe. Müsst ihr echt mal drauf achten, das ist Wahnsinn. Beim Heimspiel gegen, was ging Sandhausen, glaube ich, oder sowas. Da war auch eine Szene, da guckt er irgendwie in die Mitte und spielt auf einmal nach rechts. Ich denke, hä? Das hat er fast in jedem Spiel, solche Dinger. Und die Pässe, die kommen auch eigentlich immer an. Und das gefällt mir sehr
Sorry.
gut. Irgendeiner hat da jetzt gerade ein Problem.
Ja, das wäre ich.
Ja, wie gesagt, ich glaube einfach, das ist wirklich einer, der wird seinen Weg machen. Und er hat sich beim HSV schon gesteigert und ich glaube, das könnte noch ein richtig, richtig guter Innenverteidiger werden auf lange Sicht. Ja, und das sind
Ja.
ja, oder fast der ganze Kader vom HSV ist ja irgendwo das Ergebnis von Spurs, der sehr, sehr viel vorbereitet hat, was Becker ja dementsprechend auch gesagt hat. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Verein da Interesse hat, ihn dementsprechend für sich zu gewinnen.
Ja,
Ja.
schauen wir mal, was im Sommer passiert. Aber ja, ich glaube auch, also das Bates, der kann auch zum ganz Großen werden.
Und hätte Van Drongelin ihn gelassen bei dem einen Kopfball, dann hätte er sogar Doppelpacker gehabt und wir würden ja
Über was anderes reden,
über die
vielleicht.
genau.
Genau.
Also Spurs ist schon eine Kapazität, hätte ich fast gesagt. Der genießt einen sehr, sehr guten Ruf, denn er ist ja in Hoffenheim gewesen.
Genau.
Und da hat Ralf Rangnick ihn ja abgeworben. Und Leipzig holt sich ja wirklich nur die besten Leute. Und er ist ja im letzten Winter, da hatten die in der ganzen Scouting-Abteilung ja unheimlichen Knatsch, weil das irgendwie nicht so ganz so lief, wie Ralf Rangnick sich das vorgestellt hat. Und er kann unheimlich unangenehm werden. Und da haben Da sind die beiden besten Leute, sind also der Leiter der Scouting-Abteilung und Spors. Die sind beide gegangen. Leiter der Scouting-Abteilung, ich weiß nicht, ist er zu Köln gegangen? Ich glaube, der ist zu Köln gegangen, ne?
Ja, kann sein, das weiß ich
nicht. Weiß ich jetzt nicht mehr, aber ne, der ist auf jeden Fall auch gegangen und Spors ist dann zu uns gekommen.
Die beste Verpflichtung von Jens Todt.
Ja, und das ist und wir sind eben nur ein Zweitligist, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn da Erstligisten kommen, wenn da große Vereine kommen, dann auch bereit sind, Geld auszugeben und Kaderplaner sind gefragt. Denn viele gehen, sieht man jetzt ja auch auf Schalke zum Beispiel. Hier, da war ja Heidel bisher der Einzige, der das Sagen hatte. Und jetzt will man da das System Sportdirektor und Kaderplaner installieren. Also das möchte man trennen, das Ganze. Weil sich rausgestellt hat mit der Zeit, dass besser läuft, wenn sich einer wirklich nur voll um die Kaderplanung kümmert und ein Sportdirektor selber, der hat zu viel rundum. Und deswegen möchte man gerne einen extra Kaderplaner da haben. Die Bayern gehen auch in diese Richtung. Denn, was?
Unsere Zweite hat 3-2 verloren.
Ja. Habe ich schon gesehen. Also Stuttgart will das auch und das ist im Moment der Trend. Man möchte das und ja, wie gesagt, Spors ist einer der besten Kaderplaner, möchte ich fast sagen, und wird dementsprechend Begehrlichkeiten wecken. Kann man davon ausgehen.
Ja. War sonst eigentlich noch irgendwas los diese Woche? Nicht, ne? Es war irgendwie relativ ruhig. Aaron Hunt ist wieder zurück im Mannschaftstraining, das hatten wir bei ihm schon.
Die Tore übrigens für die Zweiten haben geschossen Quateng und Ferrati. Also auch die so zum erweiterten Kreis des Profikaders normalerweise gehören sollten. Und der VfL Wolfsburg ist jetzt in der Regionalliga mit 56 Punkten nach 23 Spieltagen mit Abstand Tabellenführer, hat 9 Punkte Vorsprung auf den Zweiten auf den VfB Lübeck.
Hey.
HSV jetzt 12. So. Mit 4 Punkten Vorsprung auf dem Relegationsplatz oder was das ist. Also auch noch nicht ganz so sicher.
Wenn er so ganz super läuft, das dieses Jahr dann nicht, aber
jo. Jo. Gut, ich würde sagen, dann sind wir auch schon fast am Ende unseres heutigen Podcasts. Ja, danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Hören und am Voting für den HSV Man of the Match über Twitter. Und ja, wir haben jetzt vielleicht, je nachdem, also wir nehmen jetzt auch relativ schnell wieder auf, aber ich denke mal, Fiete hat trotzdem noch eine Podcast-Empfehlung für uns.
Augenblick. Wo ist meine... So, und zwar die Doppelsechs heißt sie, glaube ich. Doppelsechs Podcast. Das ist Ole Zeissler und Hendrik von... Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Die machen das zusammen. Und das ist... Wir schnacken. Das Ganze geht zwar um Fußball, um die Bundesliga, aber auch... die hängen so ein bisschen in der Vergangenheit auch. Das ist eigentlich ganz, ganz lustig und Insofern sehr unterhaltsam. Und hey, den empfehle ich jetzt. Doppel 6.
Sehr schön. Ja, cool. Dann hören wir uns in Folge 19 wieder mit einem Gast. Können wir jetzt schon mal verraten. Wer denn unser Gast ist, das hört ihr dann beim nächsten Mal. Und ja, wir danken natürlich wie immer dem HSV-Netradio für den Vorspann und Abspann. Und würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Folgt uns weiterhin bei Twitter, Facebook und Instagram und denkt daran, den HSV Man of the Match Peter 24 zu küren. Wir werden es auch noch wieder für euch posten, retweeten etc. pp. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin und nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.